PPR, Superflex, tight end premium. Xavier Worthy or the Brian Thomas? Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, schön, dass wir uns wieder sehen und hören. Sorry an alle Hörer, wir mussten am Mittwoch die Folge leider verschieben, weil ich nicht fit war. Jetzt ein bisschen erwischt mit einer, ja, irgendein Virus habe ich mir eingefangen, was weiß ich. War anscheinend kein Corona, zumindest laut Schnelltests, aber etwas grippal war ich geschädigt. Das wollte ich uns allen nicht antun, da eine Folge aufzunehmen. Deswegen sind wir jetzt heute ein paar Tage später dran. Viel cool, dass es geklappt hat jetzt am Wochenende. Wie geht's? Wie steht's? Werder hat gestern, glaube ich, gegen Dortmund verloren. Ne? Das hatte ich noch mitgekriegt am Rande.
Ja, also erstmal auch noch ganz kurz ein kurzes Sorry an alle Hörer für die Tonqualität von letztem Mal. Also da ist irgendwas umgeswitcht, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Ja, wie gesagt, tut mir leid, wenn ihr euch dadurch kämpfen musstet, aber ich hoffe, jetzt ist es auf jeden Fall wieder besser hörbar und ja, das ist wieder mal ein Technik-Fauxpas. So. Ja, wer da hat reingeschissen, aber gut, in Dortmund waren jetzt auch keine sicher eingeplanten 3 Punkte, muss man sagen.
Ja, ja. Das ist so. Das kann man nochmal mitnehmen. Und geht's einfach am, was war das dann jetzt? Hat so 24, 25. Spieltag? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, 25. Ja, geht's am 26. Spieltag eben weiter. Und ja. So sieht's aus. Okay. Ja, wir haben heute natürlich richten wir unseren Fokus auf die NFL Combine. Ich sag mal, so generell, vielleicht liegt es jetzt an meiner persönlichen Wahrnehmung und dem, wie ich die NFL mittlerweile verfolge im Vergleich zu letztem oder vorletztem oder vor 3 Jahren. Ich habe so den Eindruck, die NFL Combine hat nicht mehr ganz so den Hype, wie das noch vor ein paar Jahren war. Empfindest du das ähnlich?
Ja, empfinde ich auch ganz ähnlich. Also ich bin im Moment auch eh noch gar nicht so richtig im Draft-Fieber, muss ich sagen. Ja. Das war in anderen Jahren schon, also ne, ich höre natürlich viel, gucke auch einiges und so, das schon, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist der Hype gar nicht so da dieses Jahr. Und auch die Combine, also ja, ich habe so mir Highlights angeguckt und natürlich ne, ganz an, geht einem an einem das hier nicht vorbei, wenn man eben auch derartige Timelines hat bei X oder bei anderen Seiten, Social Media und so. Ja, das natürlich schon, aber nee, wie gesagt, der Hype hat da echt abgenommen.
Ja. Ja, es ist schon, also irgendwie war es so in der Vergangenheit, ich weiß auch nicht, sind's die Spieler sozusagen fehlen oder so, keine Ahnung. Es ist so irgendwie ein bisschen oder sage ich mal, andererseits könnte man auch sagen, haben wir alle ein bisschen draus gelernt, hat die ganze Bubble draus gelernt, dass die NFL Combine vielleicht nicht das essentielle Ding ist, um Spieler zu evaluieren. Ich weiß es nicht.
Ja, sehr gut möglich. Dazu finde ich, es gab dieses Jahr jetzt auch, also das schon mal vorweggenommen, auch wenn wir nachher nochmal drauf, es gab jetzt keine brutalen Überraschungen und so, ne?
Ja.
Also
ja.
Das finde ich ist ja auch immer nochmal viel mehr Talking Point, wenn jemand völlig reinscheißt oder überraschend total gut ist oder so. Und ich glaube, das hatten wir jetzt dieses Jahr nicht in dem Maße zumindest.
Ja, ja. Es gab keinen Jalen Widermeyer, der getestet hat. Das haben sie jetzt irgendwie gelernt, dass wenn man nicht gut ist, dann testet man einfach nicht. Und wenn man halt schnell ist und athletisch und ja, da gut aussieht, dann testet man. Das hat ganz gut funktioniert, muss man schon sagen. Auch wenn man jetzt halt so die, weiß nicht, wenn ihr euch die Sachen angucken wollt, geht auf ras.football, schaut euch die Relative Athletic Scores an, über die werden wir heute schon noch ein paar Mal reden, und filtert mal einfach 2024 und dann nach Positionen. Also wenn du da vergleichst Running Backs oder so, früher sind halt einfach alle gelaufen, oder früher haben einfach alle das gemacht. Mittlerweile, wenn du drauf guckst, ist der mittlere, der oder Der schlechteste gibt, warte mal, ich gucke gerade nochmal, vier, es gibt vier Running Backs, die schlechter, also die quasi zu den schlechteren 50% der getesteten Running Backs gehören in all time. Und im Vergleich dazu gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, irgendwie so gute 10, die zu den besten 20% gehören. Und da sieht man schon, wer testet und wer testet nicht. Ich glaube nicht, dass die Spieler nur athletischer sind. Ich glaube auch, dass sie sich besser vorbereiten und so weiter. Und da siehst du schon, gibt einfach mittlerweile krasse Standouts und ja, daher weniger Überraschungen, ganz genau wie du sagst, die uns da erwarten.
Ja.
Gut, bevor wir aber da komplett reingehen, haben wir noch einerseits zwei kleine News zu, ja, das heißt verkünden, zu besprechen, würde ich eher mal sagen. Und das sind zwei Trades, die in der NFL jetzt stattgefunden haben, kurz vor der Free Agency. Die erste ist, dass Jerry Jeudy getradet wurde. Er geht für einen 5. und einen 6. Pick zu den Cleveland Browns. Phil, was ist da dein Takeaway?
Ja, also im Prinzip ändert sich an seiner Rolle nicht so viel. Er war in Denver irgendwie Receiver 2,1. Nee, also nicht, also, sagen wir Wide Receiver 2. Und ja, wird das in Cleveland halt auch sein. Amari Cooper ist da. Elijah Moore hat auch Ansätze hin und wieder mal gezeigt, aber Njoku ist da. Also ich glaube nicht, dass dass Jeudy jetzt irgendwie nächstes Jahr groß Fantasy-Relevanz genießt. Ja, und Denver, gut, die scheinen ja ganz zu rebuilden. Also ja. Jedenfalls, die schmeißen halt alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist im Moment. Und ja, ich sag mal, da ist es sicherlich gut für ihn raus zu sein, aber wie bei Cleveland ist halt auch kein guter Spot. Ja, für in Denver, wenn man Marvin Mims Shares hat, ist es okay, finde ich. Also das gibt dem auf jeden Fall einen kleinen Push. Ja, Sutton und Tim Patrick ist ja auch wieder gesund und bleibt wohl auch da, der hat einen Restructured Deal unterschrieben. Ich glaube, das ist aber auch keine Offense, wo man jetzt zwingend Bestandteile nächstes Jahr haben will, sei denn, sie draften irgendwie einen Rookie-Quarterback oder ja, bekommen halt irgendwie Kassens oder sowas, halte ich jetzt nicht für sonderlich realistisch, aber ja. Das würde natürlich was verändern, aber sonst glaube ich, ja, es ist eigentlich aus Fantasy-Sicht für niemanden wirklich nennenswert.
Ja, ich denke auch. Eben bei den Browns, Jeudy und Elijah Moore, ich weiß nicht, wirken fast wieder gleiche Spieler irgendwie an diesem Punkt. Jeudy, finde ihn tatsächlich sogar relativ teuer, also der kostet 13 Millionen Dollar, kostet er die Browns dann nächstes Jahr. Dann geben sie noch den 5. und 6. Pick ab. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber ob er das wirklich wert ist, wird man sehen. Das ist halt ein bisschen Tiefe fürs Receiving Core, ist alles okay, kann man machen. Denver, genau, macht Sinn, glaube ich, aus deren Sicht. Bin gespannt, welches Team Jeudy dann nach diesem Jahr überhaupt bezahlen will. Ich glaube, der Name ist da einfach größer als das, was er bisher gezeigt hat. Man wird sehen. Ob da jetzt plötzlich eine Breakout-Season kommt, ich halte es auch für eher unwahrscheinlich. Jeudy kann man irgendwie als Deep Stash in Dynasty-Rostern schon haben, aber ich glaube immer noch, dass der Name-Value zu hoch ist. Daher würde ich eher noch versuchen, jetzt halt aus dem Trade, falls der irgendjemandem gefällt, Kapital schlagen. Vielleicht, also ich meine, einen Drittrunden-Pick wirst du kriegen. Zweitrunden-Pick stelle ich mir schwierig vor, würde ich auf jeden Fall eher nehmen als Jerry Jeudy. Ist so mein Gefühl.
Ja.
Dann gibt es noch eine andere, natürlich krasse News. Mac Jones ist nicht mehr bei den Patriots, zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach. Es ist noch nicht ganz fix, aber während das hier so gerade über den Äther läuft, bekommen wir das so mit. Er geht wahrscheinlich nach Jacksonville als Backup von Trevor Lawrence für einen 6. Runden-Pick. Gut, damit ist der Mac Jones Dynasty Value dann auch Geschichte. Das kannst du dir halt, ist halt einer der Backups, so den du rosterst, logisch, cuttet man nicht, aber Hat jetzt auch überhaupt keinen Ausblick auf den Starterposten, bis sein Rookie-Vertrag ausläuft. Und das ist das jetzt nur noch dieses Jahr, oder? Ich meine, die First Year
Ja,
Option werden sie ja mit Sicherheit nicht ziehen.
nee, sieht aber
Und
einfach aus.
das heißt, dann geht er jetzt in sein letztes Vertragsjahr, ja. Gut.
Hältst du es für denkbar, dass ihm sowas passiert wie Mitch Trubisky oder Baker oder so? Ein Jahr Backup und dann irgendwie nochmal irgendwo anders als Starter unterkommen in der Free Agency?
Ja gut, ich meine, Trubisky hat das ja irgendwie nie so richtig. Ich glaube schon, dass so ein Trubisky-Ding, er kommt mal wohin und kann einen enttäuschenden Rookie herausfordern im Camp. Das glaube ich schon. So eine Nummer wie Baker, also Baker war ja schon deutlich besser. Also allgemein von seiner Karriere her hat er ja schon bessere Saisons gehabt. Bin natürlich trotzdem so, ich weiß nicht. Ich finde Mac Jones, er hat ja auch schon ein bisschen was gezeigt. Das Ding ist halt, der ist halt komplett daran zerbrochen, was Matt Patricia da gemacht hat.
Ja, also man muss, also ich will jetzt Mac Jones nicht in Schutz nehmen, aber die Offense, also was da auf dem Feld stand,
Ja.
war ja natürlich auch, also sie hatten eigentlich keinen Receiver, der woanders starten würde,
Ja.
gefühlt. Und also das war ja keine, wie gesagt, Offensive Play Calling war, glaube ich, auch nicht so gut, gerade aus Passing-Sicht. Und ja, also man muss da auch schon, man muss ihn da im Rahmen zumindest aber auch in Schutz nehmen. Also das ist wirklich, waren schon beschissene Umstände.
Ja.
Das muss man sagen. Und also ich verstehe auch nicht, warum jetzt nicht irgendein Team, was Quarterback-Nöte hat, ich sag mal, oder was auch droht, jetzt vielleicht keinen Rookie zu kriegen oder irgendwie die Vikings oder so, warum
Ja.
solche Teams nicht sagen, okay, für einen 6-Runden-Pick hole ich ihn mir.
Ja.
Und wenn ich keinen kriege, dann lasse ich ihn halt ein Jahr starten und guck, was ich ja habe, ne?
Ja.
Also das ist mir ein Rätsel. Das
Das ist mir auch ein Rätsel. Ich habe es bei Trey Lance schon nicht verstanden, dass der zu den Cowboys ging. Ein Spieler mit solchen Anlagen, der einfach vier Starts in der NFL hatte, dass du ihm nicht noch eine Chance gibst. Jetzt hier Mac Jones, der hat doch ein bisschen was gezeigt. Das ist doch. Hallo? Für absolut nichts. Für gar nichts.
ja, oder
Falcons, hallo?
ja, genau. Du nimmst einfach, oder keine Ahnung, oder Bucks oder so, wenn die jetzt die Befürchtung haben, Baker zu verlieren, dann
Ja.
setzt du dir, dann holst du ihn dir, und wenn du denjenigen resignst, dann setzt du ihn dir halt einfach Bank. Ist ja kein
Ja,
Problem. Ne?
genau.
Also,
Ja.
ja, wie gesagt, Lawrence ist halt, ja, da muss man sich keine Illusionen machen. Ne? Da wird er nicht an
Ja,
ihm vorbeikommen.
das ist klar. Vor allem, ich meine, der Junge ist doch, also Mac Jones ist doch ein guter Backup jetzt.
Ja,
Wie
safe.
viele Teams haben denn einen besseren Backup als Mac Jones? Und der kostet jetzt 3 Millionen Dollar.
Ja.
Das ist doch sogar selbst einfach. Die Niners haben irgendwie Sam Darnold für 5 Millionen als Backup. Hey, Mann! Das
Das
ist.
ist eigentlich für jedes Team, eigentlich für jedes Team, was keinen Top 8 Quarterback hat, ein No-Brainer. Und selbst als Backup,
Ja.
das ist eigentlich für jedes Team, also gut für, auch von Jacksonville, muss man auch mal sagen.
Ja.
Aber ansonsten für jedes Team ein No-Brainer, ihn irgendwo sich zu holen und günstig mal
Ja,
zu
ja.
schauen, was man da bekommt.
Ja, absolut, absolut. Natürlich war das, wie gesagt, dieses Jahr, ich habe es ja live in Frankfurt gesehen. So, natürlich sieht das übel aus, aber ja, der hat halt, ich meine, keine Ahnung, jeder, der irgendwie schon mal Sport gemacht hat, bei dem, also wenn es nicht nur um, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man nur Ausdauerläufe macht, da gibt es wahrscheinlich solche Tiefs nicht, aber in jedem Sport, wo es irgendwie, wo es mental eine Rolle spielt, wenn du in so einer Phase bist, dann brauchst du halt erstmal Zeit, setteln lassen, Selbstvertrauen wieder sammeln und so weiter und dann geht es auch wieder aufwärts. Was wir von Mac Jones gesehen haben, war jetzt ein komplett zerbrochener, ja, Mann, der dasteht und halt nicht mehr weiß, wie es geht. Der hat halt absolut Jips. Ja, das ist halt so. Aber da kommst du auch wieder raus. Und deswegen, ja, muss ich echt sagen, enttäuschend von ganz vielen Teams, dass sie da nicht das versuchen und Mac Jones irgendwie holen für so einen schmalen Taler. Aber gut. Deswegen, ja, ich meine, also prinzipiell hast du da schon recht. Ich finde, man kann ihn jetzt halt auf jeden Fall so übers Jahr hinweg irgendwie, der wird vielleicht Dann irgendwo mal am Waiver oder mal echt in Deals mit abstauben, so als Throw-in statt einen Viertrunden-Pick, finde ich, kann man den einsammeln und dann könnte das ganz gut aussehen in der nächsten, also dann nächsten Offseason.
Ja, war in den tiefen Ligen, klar.
Ja, richtig. Nicht in den One-QB-Ligen mit kurzer Bank. Das ist
Nein.
da nicht.
Da sollte er wahrscheinlich schon längst gecuttet sein,
Da
aber.
gibt es auch keine Vier-Runden-Picks oder sollte es keine geben. Gut, wir kommen damit. Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir so eine Viertelstunde drin. Wir legen einmal kurz unsere Werbung ein. Phil, wo kann man uns folgen?
Ja, wie immer bei ex@dynastyflo.ph, dir @49erflo, mir @phil98. Und kommt auch gerne in unseren Discord-Channel und also die Verlinkung findet ihr in den Shownotes, glaube ich, und auch in unserem Profil bei X. Und bewertet uns auch gerne positiv, da freuen wir uns auch drüber, so das funktioniert. Und unterstützt uns auch gerne, Flo. Wie funktioniert das?
Das geht über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns da unterstützen. Freut uns natürlich sehr und hält das Ganze hier am Laufen. Wir kommen damit jetzt zu zwei Hörer-Trades, die wir noch zugeschickt bekommen haben zum Bewerten. Der erste kommt, jetzt habe ich natürlich hier schlauerweise mein Showsheet gerade weggeklickt, das ist immer clever von mir. Kommt von Xion77. So, ich habe dann mal wieder was für euch. Das ist eine Half-PPA IDP Superflex mit festem Tight-End-Spot. 9 offensive Starter-Spots, 11 defensive Starter-Spots. Bin so ein bisschen am Retoolen, war mit meiner Wide-Receiver-Situation nicht zufrieden, hatte aber auf D-Line ordentlich Power. Ich denke, dass ich die D-Line besser aufkauen kann, als weiter auf Wide-Receiver rumzufuddeln. Mein Trade-Partner ist auch begeisterter Hörer von euch und er ist gerade der absolute Favorit. Klar, wenn er begeisterter Hörer ist, ist das kein Wunder, ne, Phil? Das. Hat ein wirklich krasses Team in Spitze und Breite. Deswegen hat er vielleicht auch einen kleinen Overpay hinlegen müssen. Xion77 bekommt hier DJ Moore und Nick Bonito und gibt dafür ab Josh Allen und Max Crosby. Also zwei Elite-D-Liner für einen, ja, Elite-Wide Receiver oder ja, gut, was ist schon Elite, ne? Auf Wide Receiver gibt es da natürlich noch mehr Abstufungen, aber einen sehr, sehr guten Wide Receiver und dazu noch Nick Bonito. Da bin ich mir nicht sicher, wie viel Impact der Mann noch hat. Das ist überschaubar. Aber gut, in Denver, who knows, ne? Was da nächstes Jahr passiert. Phil, was sagst du denn zu dem Deal?
Ja, also ich glaube, Bonito können wir außen vor lassen. Ich glaube, der hat, wie gesagt, keine größere Rolle. Ich glaube, der ist halt auch Borderline-Cut-Kandidat, selbst mit 11 defensiven Startern. aber natürlich, möglicherweise bekommt er viel Spielzeit, aber Denvers Defense wird nächstes Jahr auch nicht besonders gut sein. Deswegen kann man vernachlässigen. Und dann haben wir halt DJ Moore, den ich ja jedem auch geraten habe zu kaufen. Ne? Und ich glaube, das war zu der Zeit ein ganz guter Take. Ja, ist mittlerweile wieder ein Top 12 Dynasty Wide Receiver, würde ich sagen. Kann man, glaube ich, sagen. Sehr guter Spieler. Aber natürlich auch Josh Allen, also den Defensive End,
Ja, stimmt. Das habe ich gar nicht dazu gesagt, ne?
Ja, genau. Also sollte man hier vielleicht in dem, also sind zwei D-Liner, ne, das kam, glaube ich, raus. Aber wie gesagt, Josh Allen, der D-End. Und Max Crosby, das ist schon. Also ich finde mal in solchen IDP-Ligen, gerade die Liner, da gibt es echt nicht so viele. Und ja, das ist schon. Also
Schon Brett. Das ist schon
ja,
Brett.
value-technisch finde ich den Deal an sich okay, aber zwei ja, Top 10 D-Liner wieder zu bekommen, ist schon anspruchsvoll. Und deswegen, also ich würde mich da immer schwer tun, so zwei solche Defensive Superstars abzugeben für auch klar, DJ Moore ist gut, aber gerade wo du nur 9 offensive Starter hast, ich weiß jetzt nicht, wie die Spots verteilt sind, aber wenn wir davon ausgehen, zwei Quarterbacks, dann hast du noch 7, zwei Running Backs vielleicht, dann hast du noch 5, einen Tight End, dann hast du noch 4 Wide Receiver, die du starten kannst. Das heißt, die Produktion kann man eventuell auch anderweitig auffangen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt so ein Home Run war hier, also diese beiden
Ja.
D-Liner abzugeben.
Ich tendiere da auch eher, tatsächlich, ich tendiere da auch Richtung D-Liner. Vor allem muss ich sagen, ich finde Allen und Crosby auch eher Top 5 als Top 10. Also beide. Die sind
Also Crosby
schon.
safe, Crosby
Ja.
safe. Allen, ja, also ist auf jeden Fall auch, kann man auf jeden Fall Argumenten Case befinden, ja.
Also es sind ja so diese vier, diese Top 4 mit Garrett, Bosa,
Parsons.
Crosby und Parsons. So die vier finde ich, die stehen so über ein bisschen eben über dem Rest. Und Josh Allen hat für mich so den Case gemacht, gerade in IDP, also Fantasy-wise, diesen fünften Spot da so als Bindeglied. Und da kannst du auch noch Hutchinson natürlich mit reinwerfen zum Teil, zum Beispiel. So, da gibt es bestimmt noch mehr jetzt Kandidaten, die man da nennen kann. Aber Josh Allen hatte schon eine absolut krasse Saison und ist eben auch für Big Plays gut. Die dir dann deine Wochen gewinnen. Daher, ja, ich hätte es nicht gemacht, persönlich hätte die zwei D-Liner nicht abgegeben. Das sind für mich jeweils so, die sind so den, ja, eins, weiß ich nicht, irgendwas zwischen Mid und Late First sind die wert. Und das zweimal hast du ja quasi bezahlt für DJ Moore. Ist okay. Also DJ Moore wird auch, und jetzt gerade mit Caleb Williams, dann ist natürlich eine wunderbare Sache. Der wird auch abgehen und könnte mir auch vorstellen, dass der wirklich sich noch fester in der Top 10 festbeißt, aber trotzdem schon ganz schön teuer.
Ja, also ich hätte es hier lieber gesehen, statt Nick Bonito zum Beispiel ein Early Second noch dazu. Dann
Ja.
finde ich, ist ein okay, dann ist es echt ein okayer Deal, das kann man dann
Ja.
machen. Gerade wenn man sagt, okay, gerade die Liner, ja, die produzieren schon, aber man muss auch sagen, wenn die so in die Ende 20 Range kommen, dann ist der Fallout halt auch oft da. Und ich meine, die beiden haben jetzt bestimmt noch 2, 3 Jahre, so da kann man schon von ausgehen. Aber ja, kann man dann, wenn man jetzt rebuilden will, auch sagen, okay, man gibt die ab und dafür aber wieder, ich hätte gerne auf jeden Fall noch also was Werthaltiges dazu gehabt zu
Ja,
Niveau.
ja. Ja, und ich meine, wir wissen natürlich, es kommt jetzt auch ein bisschen auf diese Spots an. Wenn du bei den 11 Defendern nur einen D-Liner fix starten musst, ist das
Ja,
wieder was
gut.
anderes, ne?
Ja.
Ich gehe mal von aus, dass das drei feste D-Line-Spots sind.
Ja. Genau, und das würde ich jetzt auch vermuten, also darauf basiert jetzt auch eine
Ja.
Analyse, klar.
Und da zwei solche Biester drin zu haben, das tut halt so,
Ja.
so gut.
Ja.
Daher, ja, okay. Gut, dann kommen wir zum zweiten Deal. Der kommt von Voodoo All-Stars. Moin, 12 Team Superflex mit 0,75 Tight End Premium, sind 11 Starterposten. Mein Team ist sehr alt. Ich wollte eigentlich noch ein Jahr Contender sein. Mit dem Trade gehe ich schon ein bisschen näher in Richtung Rebuild. Er hat noch Kupp, Adams, Barkley, Eckler, Henry. Ich hoffe noch ein Jahr Top Production von einigen zu bekommen. So, was passiert hier in dem Deal? Voodoo All-Stars gibt ab Ja'Marr Chase und Alvin Kamara und bekommt dafür, versuch's jetzt mal so ein bisschen value-technisch zu ordnen, Jordan Addison, den 109, 208, Luke Musgrave und Marvin Mims. Ich müsste starten. Also ich mach's an der Stelle, glaube ich, kurz. Für mich viel zu wenig für das Paket. Ja'Marr Chase ist ein absoluter Elite-Spieler. Gib mir für Ja'Marr Chase, Jordan Addison und zwei Mid First, dann ist das was an das ist eine andere Diskussion. Aber ja, also ich weiß gar nicht, ich komme halt. Das sind Luke Musgrave, Marvin Mims und der 208 interessieren mich halt gar keinen Meter, wenn ich Ja'Marr Chase abgebe. Dann spielen die gar keine Rolle. Und Addison und der 109, okay, aber dann fehlt halt immer noch ein Riesen-Piece. Und dann gibst du ja dazu noch Alvin Kamara ab, der mehr wert ist als Musgrave, als Mims und als der 208. Daher, ich verstehe den Deal. Also, wo du äußerst, no shame, ja, hier, no shaming, aber der Deal aus meiner Sicht viel zu günstig abgegeben. Da glaube ich, wäre mehr gegangen. Oder hätte auf jeden Fall mehr gehen müssen.
Ja, safe. Besonders wenn man jetzt auch mal auf das restliche Team blickt, wenn er jetzt hier gerade sagt, er hat auch noch den Burrow-Stack und
Ja.
das restliche Team ist alt und er will damit nochmal contenten, dann behältst du ja gerade Chase, weil Chase ja auch eine unheimliche Production hat. Und wenn Green abgibst, dann gehst du ja eher in eine Kombination aus, sagen wir mal, älterem Producer plus Picks, dass du sagst, okay, einerseits, ich ersetze die Production von Chase, beispielsweise Mike Evans wäre jetzt ein gutes Beispiel, bekomme Mike Evans und meinetwegen zwei mit First. So, als Beispiel. Das ist schon jetzt kein teurer Preis für Chase, aber wird mir immer noch besser gefallen als das Paket, was er jetzt hier bekommen hat. Weil das Problem ist hier, du hast halt eine Seite, die du hier bekommst, wo es unter Umständen nächstes Jahr komplett gar nichts rausbekommst. Musgrave, ja, wahrscheinlich Split-Tight-End-Rolle in Green Bay, was das wert ist, naja. Marvin Mims, Wide Receiver 3 in Denver, viel Spaß. Jordan Addison, eventuell Wide Receiver 2 hinter Justin Jefferson, also nein, sicher Wide Receiver 2 hinter Justin Jefferson, eventuell ohne Quarterback. 109, Wildcard-Pick, 208, absolute Wildcard-Pick. Also, du bekommst, ja, im Prinzip, das ist jetzt das schlechteste Outcome natürlich, ne? Ich bin jetzt mal ganz negativ reingegangen. Und wenn ich Jamar Chase trade, dann will ich halt nicht eine Riesenwundertüte bekommen. Dann will ich zumindest irgendwas, worauf ich mich verlassen kann, wo ich Value halt dagegen halten kann. Das ist hier, wie gesagt, nicht der Fall. Das ist einfach, das ist so dieser typische Trade. Ich komme mit einer Tüte voller Müll und verkaufe es. Das ist halt dieses Stacken. Ne? Das funktioniert halt für Topspieler nicht eigentlich. Und wie gesagt, deswegen, ja, wo du als das tut mir leid, aber das ist jetzt eher nichts.
Wenn hier statt Marvin Mims noch DJ Moore dabei ist, als Beispiel, dann sage ich immer noch, ich glaube mir persönlich, ich könnte da trotzdem nicht auf Accept drücken, weil von Chase runterzugehen auf Moore, nur um dann eben den Wide Receiver 2 in Minnesota zu kriegen und einen 109. Was ist das für eine Sicherheit? Also dafür gehe ich da runter. Wo ist die Upside auch? Was ist Jordan Addison denn für ein Spieler? Was ist Jordan Addison? Da muss ja jetzt so eine Explosion kommen und dann musst du den 109 eigentlich auch noch hitten. Also das ist ja der einzige Outcome, dass das überhaupt funktionieren kann. Du musst jetzt den, ich weiß gar nicht, mit 208, wen willst du da picken? Ne? Klar, kannst jetzt sagen, da finde ich den nächsten Amon-Ra St. Brown.
Ja,
okay,
klar.
Natürlich kann man den Deal auch gewinnen, kein Problem, aber die Chancen sind halt 2 zu 98 und so ein Deal mache ich halt lieber nicht. Deswegen, und da kann man es nur immer wieder sagen, Voodoo Allstars für dich jetzt, also persönlich so quasi als Feedback zu dem Trade, aber auch für alle anderen Hörer, wenn ihr diese guten Elite-Spieler habt, Man hat manchmal so das Gefühl, okay, ich will an meinem Team was ändern, ich bin nicht zufrieden damit. Aber sitz das aus. Also nicht an das Elite-Asset rangehen und damit dann irgendwie sich einlullen lassen. Da hat wahrscheinlich der Trade-Partner genug geschrieben, warum das jetzt ein guter Deal ist für dich. Er hat dich angelogen. Das ist, da so viel kann ich sagen. Und deswegen, da muss man einfach auch mal, das muss man aussetzen. Wenn jemand Chase haben will, soll er dafür bezahlen. Das ist was anderes dann.
Und auch nochmal ein kurzer Tipp, ich weiß, klar, ist immer auch anstrengend, ne, gerade an diesem Zeitpunkt, und da muss man vielleicht auch drüber reden, ob das im Moment der richtige Zeitpunkt ist, um so ein Asset zu traden. Also Jamar Chase ist immer gefragt und jeder in deiner Liga sollte Interesse an ihm haben. So, Punkt. Das heißt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du für Jamar Chase in deiner Liga keinen besseren Deal bekommst. So, ist nochmal so ein Punkt. Wenn ich so einen Spieler trade, dann biete ich ihn allen anderen an. So, also wenn ich sage, okay, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mir passt die Nase von Jamar Chase nicht, oder ich glaube, die Bengals werden nächstes Jahr total schlecht spielen und so, ich glaube daran nicht, so, dann und sage, okay, ich möchte jetzt diesen Spieler loswerden, aus welchen Gründen auch immer, dann biete ich ihm halt jedem an. So, weil das ist halt, es gibt immer wieder Spieler, wo man auch, wenn man die loswerden will, wo man dann auch einen Deal nehmen musst, der vielleicht nicht so toll ist, weil du die sonst, weil du nur einen Abnehmer hast in deiner Liga und wenn ihn keiner anderer will und du willst ihn unbedingt loswerden, ist manchmal auch dann weniger mehr. Aber das ist definitiv nicht der Fall, wenn du einen Top 10 Receiver tradest. So. Also das kann man sicher sagen. Und deshalb, ja, das nochmal auch da als Hinweis.
Ja, absolut, genau. Das ist im Moment, du nimmst dir halt, wenn du jetzt halt eben von der Süd, du nimmst dir ja quasi, du halbierst deinen Markt im Moment, weil einfach die Hälfte des Spiels im Moment gar nicht aktiv ist, jetzt lieber. Weil einfach das Ding gerade tot ist. Klar, bis jetzt Rookie Drafts losgehen. Jetzt ist gerade noch Pause. Das ist.
Und ja, genau. Also kann ich nur bestätigen, ich kann es nur für mich selber sagen, sogar ich im Moment bin ich auch, habe ich so einen kleinen Hangover und gucke halt auch wirklich nur einmal die Woche ins Sleeper. So, und also so, ne, und das ist wirklich ja, auch untypisch und das wird halt mit dem Rookie Draft sicherlich wieder anders werden, aber ja, im Moment ist halt also ist halt so trade-technisch und sowas eigentlich saure Gurkenzeit und da sollte man einfach nochmal so einen Monat warten, anderthalb, so, und dann kann man wieder loslegen.
Ja, definitiv. Gut. Dann gehen wir jetzt aber rüber zu unserem so Hauptthema, gucken mal ein bisschen auf die NFL Combine, was so passiert ist. Ich würde sagen, wir gehen wieder positionsweise ein bisschen durch. Was sind unsere Takeaways, was sind unsere Highlights, Lowlights, falls es denn doch Lowlights gab. Ich meine, wie gesagt, wir haben es ja schon ein bisschen in die Anmoderation übernommen. Wenig Überraschung allgemein. Die Spieler sind clever genug und gut beraten gewesen dieses Jahr. Aber wir können doch einfach mal, ich weiß nicht, Quarterbacks ist natürlich jetzt halt nicht viel passiert, muss man sagen. Aber einen Kandidaten finde ich ja doch spannend. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, warst du eigentlich derjenige, der noch vor, also 2, 3 Jahren durchaus ein bisschen Fan von Keaton Slovis war?
Ja, witzigerweise, weil ich USC in einer Liga, in einer Pipeline-Liga hatte, genau, richtig, und da hatte ich natürlich dann Keaton Slovis und ja, der Downfall, der dann kam im Nachhinein, war ich glaube zweimal transferiert von USC zu Pitt und jetzt zu ich weiß gar nicht, wo jetzt
BYU war.
Ah ja, genau, BYU, genau, so, und ja, naja, gucken wir mal. Ich fand ihn eigentlich, er war eben ein relativ spannendes Prospect schon, aber naja, ich sag mal, die Erwartungshaltung ist eher, wird er überhaupt gedraftet oder nicht. Ne? Also athletisch war er auf jeden Fall, das kann man sagen.
Das kann man sagen. Ich versuche gerade, ich weiß gar nicht mehr, das gab es doch hier, man konnte doch so RAS Cards vergleichen. Das hätte ich natürlich vorher machen sollen.
Recht oben ist es auf der RAS Seite.
RAS Compare, mein Gott, da wollte ich hin. Ich würde Keaton Slovis gerne mal, Anthony Richardson war natürlich absolut krass, das muss man sagen. Aber er hat, mich würde nur mal interessieren, wie viel schneller Anthony Richardson war als Keaton Slovis und wie sehr sie sich in den Maßen unterschieden haben. Denn Keaton Slovis, so viel kann man mal sagen, ist mit 6'2, er ist natürlich deutlich kleiner, muss man sagen, 223 Pfund, nur schwer, aber er ist eine 4.55 gelaufen und das ist wirklich wahnsinnig schnell, hat auch in den Sprüngen sehr gut getestet, Vertical wahnsinnig gut, also athletisch ist er, jetzt hat er viel Erfahrung im College gesammelt, das muss man auch sagen, bei USC war er solide, dann bei Pitt und BYU, ja, hat er keine Bäume ausgerissen, war aber auch nicht der schlechteste College-Quarterback des Landes. Ich weiß nicht, finde ihn ganz, ganz interessant. Ein ganz spannenden Spieler irgendwie.
Ja, so. Also definitiv ist es, wenn er gedraftet wird, dann würde ich ihn auf jeden Fall mal ruhig irgendwo, vielleicht, wahrscheinlich musst du ihn nicht mal draften, ne? Also kannst du ihn als UDFA dann aufpicken irgendwo und die auf die Bank setzen, warum nicht, ne? Also wenn er irgendwann mal reinkommt, dann zumindest bringt er die Tools mit, aber ja, also man muss da auch wie war gerade eben die Chance bei dem Trade, ne, 98 zu 2. Und
Ja,
ich
ja,
glaube,
ja, ja.
das wäre, und da, ich glaube, das wäre schon hoch, also wenn du 2% auf einen Hit hier setzen würdest, wäre schon viel.
Ja, absolut, absolut. Aber ich finde, also, wenn wir irgendwas aus der ganzen. Also, erstens, er müsste natürlich in ein Team kommen, wo die Umstände gut sind. Und dann muss es noch eine komische Quarterback-Situation sein, dass er überhaupt mal eine Chance kriegen könnte. Das ist sowieso klar. Aber an sich ist es mal gar nicht schlecht, wenn so Jungs am College eben schon viel gespielt haben, schon viel gesehen haben. Dann könnten sie schneller auch ready sein. Ansonsten glaube ich, außer Keaton Slovis gab es bei den Quarterbacks nicht viel zu erzählen, haben die wenigsten getestet und ich weiß nicht, also das irgendwie überschaubare Spencer-Rattler-Testing, das glaube ich, ist dann auch in Ordnung und spielt jetzt für uns keine große Rolle.
Ja, Spiel für Quarterback. Also was ich noch erwähnen würde, ist, dass Jaden Daniels sich gar nicht hat wiegen oder messen lassen.
Ja,
ne,
stimmt.
Das ist schon, das ist, also ich habe den Hintergrund gehört, von wegen, er wollte quasi alles, will alles beim Pro Day machen, damit er seinen Teammates da mehr Aufmerksamkeit gibt und bla bla bla. Ich glaube einfach, das ist halt auch so ein Ding, so, warum sollte er es tun? Er schadet sich damit nur, also, ne, deswegen glaube ich das, aber das muss man schon erwähnen. Also, der war bestimmt sehr leicht und sehr klein, also ist sehr klein und sehr leicht, glaube ich.
Ich bin verwundert. Ich sehe auf der Raw-Seite ihn mit 6-0 und 210 Pfund.
Okay, also meiner Meinung nach hat er sich aber geweigert. Also
ja, ja, das stimmt. Das habe ich auch so. Das habe ich auch so im Kopf. Nicht 6-0, 6-4 natürlich, sorry.
Ja.
Das ist ja für theoretische 5-11 und so weiter die Ding. Aber 6-4 sei solide, 210. Ich glaube es auch noch nicht so ganz, denn ich habe die, also der Pro Day war noch nicht, soweit ich weiß, oder?
Nee. War überhaupt schon einer?
Nee, ich habe jetzt.
Ich glaube, wir fangen jetzt an, ne?
Genau, ja. Daher weiß ich nicht, woher das noch kommt, könnten auch noch die, sag ich mal, College-Werte sein für den Moment, die da eingetragen sind, die ihn listen lassen. Aber ja, also sind wir gespannt, was da übrig bleibt am Ende von.
Ja, 210 vermag ich mal zu bezweifeln. Also
ja, kann ich mir auch kaum vorstellen. Er sieht schon eher nach mit Ach und Krach 200 aus.
Ja, genau. Wenn er wirklich 6-4 ist, so, dann mag es ja sein, ne? Dass er
einfach
lang ist und dann, ja. Aber, naja. Nee, und sonst, ja, McCarthy war schwerer als gedacht, ne? Also, gute alte Waterweight hat wieder zugeschlagen. also der war, glaube ich, fast so schwer wie Drake May. Also, die sind, glaube ich, echt so ähnlich und, ja, schauen wir mal. McCarthy erlebt, glaube ich, gerade einen Rise. Also so, was man hört, weil wenn man so alle Mocks sieht und hört und was man so von NFL-Experten liest. Ich bin mal gespannt, ob am Ende McCarthy in Top 3 geht.
Also ich würde es verstehen. Ich würde McCarthy über Daniels picken.
Ich auch. Ja, safe mittlerweile, ja.
Und gut, May. Das könnte ich nicht. Ich mag den Jungen einfach zu sehr.
Ja.
Das, ich finde ihn super. Ja. Und trotzdem muss ich aber sagen, so McCarthy mit allem, was ich so mitbekomme, auch von anderen, also von einfach Analysten, die ich schon schätze, sieht das schon ganz okay aus. Und ich finde, er hat da echt einen. Ich meine, klar, das kann immer dumm aussehen, wenn du den Marvin Harrison oder den Malik Nabers liegen lässt, aber ich glaube, er hat eigentlich schon die. Ich glaube, die Chance kann man rechtfertigen, quasi,
also
auf ihn zu setzen.
Die Gegenüberstellung der beiden ist ja auch eigentlich relativ klar. McCarthy ist auf der einen Seite eine Wundertüte, weil man noch nicht so viel von ihm gesehen hat. So, das ist einfach das Ding.
Ja.
Das heißt aber auch, man hat auch nicht viel Schlechtes von ihm gesehen.
Ja.
Das heißt, er kann halt einfach sehr gut sein. Man weiß es nur nicht, weil er halt nicht so viel zeigen konnte. Jane Daniels hat halt 4 Jahre Scheiße gespielt, oder Scheiße ist übertrieben, und ist dann zu LSU gegangen, wo er mit 2 First-Rounder-Receivern gespielt hat, um solide zu performen. Ne? Also das ist, oder gut zu performen, so muss man schon, so fair so muss man sein. Und Also, Daniels hat schon Fragezeichen, ne? Wenn er sich dann auch nicht testen lässt, und gut, Wade für den Quarterback ist nicht ausschlaggebend, aber dennoch, das ist schon immer so. Ja, ich bin
Ja, und
mal gespannt, wie sich das entwickelt.
vor allem, er war ja, also er war ja jetzt 2 Jahre bei LSU und der hat ja erst im letzten Jahr so abgerissen. In dem Jahr davor war er ja sehr überschaubar.
Ja, okay, dann habe ich das
Und
falsch
das,
geschrieben gehabt.
ja, weil ich kann mich an den Frust aus unserem C2C, aus unserer C2C-Liga erinnern, wenn ich von LSU Receiver Production wollte. Und er dachte, Alter, in dieser Offense geht ja irgendwie gar nichts. Das ist, warum ist er so tot? Und ich dachte die ganze Zeit, der Typ kann echt gar nichts. Und natürlich hat er mich dann dahingehend schon Lügen gestraft, das muss man sagen. Er hat natürlich einen Riesenschritt gemacht und die Offense war krass. Aber ich bin auch einfach nicht so sicher, dieses Fifth-Year-Breakout, eben wie du sagst, da mit diesen Receivern, ja. Ich tue mir
Ja.
da wirklich, wirklich schwer. Und wenn du dann auch siehst, wie er da teilweise läuft und so, ne?
Ja.
Den Helikopter macht, irgendwie über die Liner hinweg oder komplett zerlegt. Also, man kann sich einfach nicht vorstellen, dass der Kerl, so wie er aussieht, in der NFL lange das irgendwie zusammenhalten kann.
Ja, und er ist, glaube ich, auch mit Abstand der älteste der Top 4 Quarterbacks, ne?
Ja, gut, ja, klar, McCarthy, May, Caleb sowieso, ja,
Ja, genau,
safe. Der
ja.
einzige ist ja sonst nur Penix, der eben
Ja.
da nochmal
Gut.
vielleicht.
Ja, ich glaube, Nix ist auch nicht so ganz
Nee,
blutjung mehr.
ja,
Also, die
genau.
sind gut, aber nee, ich meine jetzt diese Top 4 Gruppen
Genau,
halt, die
ja.
für Top 5 Picks in Frage kommen, so, das war jetzt mein
Ja,
Thema,
nee,
ja.
das ist richtig. Da gehört Daniels nicht zu den Jungen. Gut, ja, das zu den Quarterbacks. Ich glaube, dann können wir rübergehen Richtung Running Backs. Da gibt es natürlich eine ganze Menge mehr und vor allem kann man jetzt hier quasi, können wir uns freuen darüber, dass unsere ganzen Rookie-Picks, Rookie-Second-Rounder vielleicht ein bisschen wertvoller werden und im Wert gestiegen sind oder dass hier ja, sich doch der ein oder andere verzweifelte Dynasty-Manager, der Löcher auf Running Back hat, schon versucht mit Picks einzudecken vor dem Draft. Denn ich denke, dass wir da auf jeden Fall auch in Rookie-Drafts ein paar Running Backs sehen werden, die gehen. So, wer hat hier gut getestet? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal vielleicht so ein bisschen zu den bekannteren Namen, die auch von Anfang an Aufmerksamkeit hatten. Trey Benson von Florida State. Wirklich gut getestet, unter 4,4 gelaufen und das mit, ja, ich meine, 6 Fuß groß, 216 Pfund schwer und das eben nicht nur reines Waterweight, denn dann läufst du keine 4,39, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, definitiv.
Das ist schon ziemlich gut, Trey Benson. Ich bin ja allgemein, also wie gesagt, bei Running Backs ist es ja einfach schon wichtig, wie schwer bist du, wie schnell bist du damit und das würde ich mal sagen, ist Stock up für Trey Benson.
Ja, safe. Also man kann auf jeden Fall jetzt einen guten Case dafür machen, dass er eventuell Running Back 1 der Klasse ist im Moment. Also
Ja.
er hat die Breece Hall-Zahlen aufgelegt im Prinzip, ne? Also er hat Breece Halls Maße und Breece Halls Geschwindigkeit, ne? Ich glaube, das war ziemlich identisch. Und ja, also daran ist jetzt erstmal nichts verkehrt. Ja, an sich ist Benson jetzt kein Weltklasse Running Back, aber einfach, er ist eine schwache Klasse und ich kann mir schon gut vorstellen, dass dann irgendjemand auch in Runde 2 gedraftet wird. Der Need für Running Backs ist ja auch da bei einigen Teams und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so Late Second oder so er dann vom Board geht und ja, das wäre dann schon okay und dann kann man auch drüber reden, ob man ihn irgendwo Ende Erste, Anfang Zweite nimmt.
Ja, also um den Dreh rum, Ende Erste bis dann hinten, endet, also sag ich mal, die komplette zweite Runde durch. Es wird Running Backs geben, auf die, also wo wir einfach dann sagen, okay, die sind vielleicht in der zweiten Runde, in der dritten Runde oder noch in der Anfang, Mitte, vierte Runde gedraftet worden, da probieren wir es. Weil wir ja auch alle sagen, keine Ahnung.
Ja.
Wir haben natürlich einen Jonathan Brooks von Texas, der logischerweise nicht getestet hat wegen ACL. Ansonsten muss man sagen, von den bekannteren Namen hat Will Shipley nicht getestet und der ist aber nicht verletzt, ne? Will Shipley hat einfach so nicht getestet, denke ich. Also wer mir wüsste jetzt zumindest nichts. Wer mich tatsächlich überrascht hat, dass er nicht getestet hat, Braylon Allen. Da hätte ich. Echt? Hatte ich.
Ja, ich hab, also ich hätte nur gedacht, dass er vielleicht Benchpress macht, aber sonst.
Okay. Den hätte ich hätte gedacht, weil Braylon Allen finde ich, ey, also der ist riesig, der ist schwer und ich dachte, der ist auch schnell.
Ja, gibt ja verschiedene Berichte darüber, ob der wirklich so viel Geschwindigkeit hat oder nicht.
Offensichtlich glaub, nicht. Also.
Genau, ich glaube mal, Braylon Allen wird, also es wird irgendeinen GM und irgendeinen Coach geben, die mit ihm halt, also die so Derrick Henry in ihm sehen. Nee. Die Frage ist halt, ob er das wirklich ist. So, aber ich glaube einfach, so ein Cyborg-Typ wird gedraftet. Ich sag mal, in den ersten drei Runden oder in Runde 3 kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er gedraftet wird, auch ohne zu testen, einfach wegen der Maße. Okay. Und ich glaube, da war wirklich so Vorsicht, Vater des Gedanken, dass man einfach sagt: Jo, alles klar, wir lassen es mal lieber. Weil
ja, ich dachte, halt du. Echt, daran. Ich dachte halt wirklich, wenn er unter einer 4-5 läuft, dann ist halt einfach so Story. Okay, geil, wir haben unseren nächsten Size-Speed unser nächstes Size-Speed-Monster auf der Position und das hat er nicht gemacht, dementsprechend denke ich, ist es nicht allzu weit her zu sagen, wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut sein. Ja. Wie gesagt, ich mochte ihn ja eigentlich sehr gern oder ich mag ihn eigentlich sehr gern. So und jetzt mal sehen. Gut, wo kommt er dann hin und so weiter. Ansonsten, vielleicht noch einer. Marshawn Lloyd finde ich ja ganz spannend. Ich mag den eigentlich auch ziemlich gern. Ist auch ein Spieler, der durchaus ein paar Bälle schon also gefangen hat in seiner College-Karriere, auch wenn das jetzt nicht seine absolute Stärke ist, aber trotzdem so bei South Carolina, bei USC jetzt wirklich auch eine gute Rolle gehabt hat und ein guter Running Back war. Auch er 220 Pfund schwer, bei ja, sag ich mal, knappen 5,9 ist das schon auch ein ganz solider BMI, den der Kollege aufweist und und er ist eben unter einer 4,5 gelaufen mit 4,48. Bin ich schon. Also, das ist mein persönlicher Favorit für den Running Back 1 im Moment.
Okay. Also, bei ihm ist glaube ich, halt das Medical so eine Sache, ne?
Also, glaub, das kann man halt im Moment.
So, und, also, ich glaube, er war jetzt. Zuletzt war er ja fit. So. Also, ich glaube, letztes Jahr im College auch fit gewesen und so. Aber, die College-Karriere war halt durch. Sieht von Verletzungen und schweren Verletzungen auch und das ist so meine Skepsis, die ich bei ihm so ein bisschen habe, also im Hinblick auf Draftkapital, aber klar, jeder, der jetzt hier einigermaßen gerade auslaufen kann und wie gesagt, Size und Speed hast du gerade angesprochen, jeder hat eine Chance, einer der höchst gedrafteten Running Backs zu sein dieses Jahr, muss man einfach so sagen, der gerade auslaufen kann, der vielleicht schon mal einen Ball gefangen hat und vielleicht nicht komplett beschissen ist, also ja. Die Running Back Klasse, also das sind in jedem, also so Benson, Lloyd und so, das sind Running Backs, die sind in den normalen Jahren vielleicht als Running Back 6 oder so vom Board oder 7, 8 irgendwie so. Und das ist halt.
Das ist ein bisschen hart. Hey, Marshawn Lloyd, mach mir meinen Marshawn Lloyd bitte nicht so hart. Gut, okay. Also, nee, ich gebe natürlich, das ist eine schwache Klasse. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ja. Dann gibt es noch so Kandidaten hier, die vielleicht, also irgendwo, wo klar war, sie sind jetzt nicht die absoluten Burner mit Kendall Milton und Audric ist Team. Aber die waren schon wirklich langsam, ne? Also Kendall Milton noch 4,62, okay. Audric ist Team, ist er 4,71 gelaufen, das ist meine Ansage.
Ja. Wie hieß nochmal der Sohn von dem Boxer, der war auch so damals so.
Der Mayweather. Nicht Mayweather.
Eagles am Roster ganze Zeit im Practice.
Ja, ich weiß.
Der war auch damals irgendwie der war noch langsamer, glaube ich. Estime Ich glaube, Estime spricht man den aus, aber
Estimier,
ich
okay,
bin mir
das
auch nicht
wusste ich
so
nicht.
sicher.
Okay.
Also,
Ja.
jedenfalls, ja, also das hat ihn, glaube ich, auch schon ein bisschen gekostet. Ich meine, er ist halt ein Plotter, das ist halt so ein, das ist ein
Ja.
Freudianischbeck eher,
Ja.
aber naja, das ist trotzdem, dann lass es halt sein, ne?
Der ist halt witzigerweise echt explosiv, ne? Also,
Ja.
wenn du wenn Vertical Jump, Broad Jump gut und selbst sein 10-Yard-Split ist noch total solide.
Ja.
Er hat halt nur überhaupt keinen Longspeed. Also, er ist halt, man stellt ihn sich so vor wie Austin Eckler dieses Jahr bei diesem 14-Meilen-Run. Das ist
Naja.
Audric Estime.
Aber für die NFL, also ich könnte mir vorstellen, aufgrund der anderen Werte, dass das ihn jetzt nicht von
Ja,
den Boards schleudert, sondern
glaube
dass
ich
er
auch.
trotzdem eine Rolle haben kann. Also ich
Glaube ich
glaube, das
auch.
tut ihm jetzt nicht so weh wie anderen.
Tatsächlich sind auch, also Milton und Estime, glaube ich, beides Spieler, die ich auch als Fan gar nicht so ungern auf meinem Team hätte, so. Also, wo
Nö.
man sagt, jetzt das ist halt für Fantasy, da die große Rolle zu sehen, schwierig. Aber wirklich einer Short Yardage oder so, dieser First, Second Down Runner, da glaube ich, sind sie wirklich gut und ja, also spannende Spieler.
Ich weiß nicht, was LeGarrette Blount damals für eine
Ja.
Forty hatte, aber also
Ja.
solche Backs haben halt einen anderen Wert für Teams, ne? Und wenn du halt so eine Dampframme hast, dann ja, ist es halt,
So ist es.
wenn die 17 Touchdowns in der Saison reinlaufen, dann ist es auch okay.
So ist es. Da gibt es vielleicht noch, also so ein paar Kandidaten, jetzt hat hier unbekanntere, Isaac Garrando, RAS von 9,98 aus Louisville, hatte eine starke Saison bei Louisville. Ich weiß gar nicht, wo der davor war. Das ist auch ein Transfer gewesen. Also Wahnsinn, athletisch komplett abgerissen, 221 Pfund schwer und läuft eine 4-3-3. Wahnsinn. Ich denke, das ist jemand, den man so für einen Dart-Throw mal auf der Uhr haben sollte.
Ja, genau. Wisconsin war er vorher. Ja,
Wisconsin.
gerade
Okay,
gesehen.
ja gut.
Ja, er hat da wahrscheinlich dann hinter Brandon Allen gesessen, ne? Deswegen
Ja,
kam er nicht aus Fällen.
ja, denke ich. Und das wiederum ist keine Schande.
Nee, genau. Also, ja, finde ich auch spannend. Spannendes Profil. Schnell,
Ja.
groß, breit. Also, ja, den kann man auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben.
Genau. Ansonsten gab es noch Jalen Wright von Tennessee und Isaiah Davis von South Dakota State. Kleines College, da ganz gut produziert. Aber ja, die haben auch, also athletisch sieht das ganz interessant aus. Dann muss man natürlich abwarten. Kriegt irgendjemand Draftkapital und hat jemand eine realistische Chance auf Touches? Das wird dann natürlich ja oder entscheiden, ob man die in Rookie Drafts ja, auf der Uhr hat oder nicht. Sonst hast du noch irgendwie Takeaways zu den Running Backs?
Nee, nicht wirklich. Also Blake Corum hat auch getestet.
Ja, der war nicht so gut, ne?
Der war
Also.
nicht so gut. Also hat einen soliden
Ja.
Gesamtscore irgendwie, ne?
Ja.
8,48, also
Ja.
ja. Aber
Hätte ich schneller
trotzdem.
erwartet, tatsächlich, muss ich
Echt?
sagen, wenn man ihn so. Ja, ich finde schon. Also, ich weiß nicht.
Okay,
Also,
also ich.
weil, gut, sagen wir mal so, ich mag den eigentlich ganz gern so als Running Back.
Ja, ich glaube, das wird auch ein Back sein, der wird auch relativ, also der wird, glaube ich, so als Top 4 Running Back auch gedraftet werden.
Ja.
Kann ich mir trotzdem vorstellen, auch wenn die Werte jetzt nicht so prickelnd waren. Ja, da, also ich glaube auch, dass ein Grund, ich glaube, das ist so ein Devin Singletary-Typ irgendwie. Also das ist ein
Ja.
grundsolider, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar mehr. Also ja, ist ein grundsolider Running Back, glaube ich, und so, da machst du halt nichts mit falsch, wenn du ihn draftest. Und ich glaube,
Ja.
der kann dir 200 Touches auch geben, locker in der Saison. Und ja, aber ist halt auch niemand, wo man jetzt sagt: Yo, Top 5 Dynasty Running Back, super.
Nee,
Und ist
dem
ja, also,
fehlt
das
halt.
glaube ich ja nicht.
Ich finde, da siehst du halt, ihm fehlt so diese Athletik, um dieses High-End-Upside zu haben. Aber ich fand, klar, okay, bei Michigan ist das Running Game ist halt auch einfach gut. Wahrscheinlich siehst du da drin auch ganz, also dann leichter gut aus, aber wenn ich dem zusehe, dann habe ich immer das Gefühl, der kann einfach Running Back. Der kann diese Position gut spielen.
Ja,
Und
ja.
das ist einfach ein High-Floor-Running Back, glaube ich, so für Teams.
Ja.
Aber ja, also klar, trotzdem, er wiegt halt nur 205 Pfund und läuft eine 4-5-3. Ist halt so, ja, die Kombi ist jetzt nicht das, was man sich wünscht. So, wie es das halt auch bei Devin Singletary war, ne? Da war es, glaube ich, da war die deutlich schlimmer sogar noch, die Kombi, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, und Singletary kam ja auch noch von einer kleinen Schule und so weiter, also
ja, ja,
Singletary
ja.
Vom Profil her schon noch schlechter sogar.
Ja, ja,
aber,
ja, ja.
Ja, nee, fiel mir nur so ein, als kommt irgendwie.
Ja, absolut, absolut. Der ja auch nicht heraussticht, wenn er da bei den Texans ist, aber muss man ihm auch Credit geben, wir haben ja schon auch viel geshit-talkt über ihn, aber er hat uns schon auch viel Lügen gestraft und schon eine wirklich solide NFL-Karriere hingelegt, also da muss man ihm schon echt Respekt zollen.
Er hat Damien Pierce verdrängt als Starter.
Ja, ja.
So, das muss man sagen, und war Starter in einem Playoff-Team. So, und das muss man halt schon anerkennen, richtig.
Devin Singletary. Es ist, er hat's geschafft. Ja.
Yeah.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, rüber zu den Receivern. Und ja, da gab es wirklich Standouts natürlich. Also, sorry, ja, bitte.
Was für eine Klasse, oder?
Also, Wahnsinn.
Also, das ist absolut
crazy.
Verrückt.
Das ist crazy.
Harrison und Neighbors
haben nicht mal
waren
getestet.
Dann gut beraten, nicht zu testen.
Ja.
So,
ja.
Und alle anderen haben abgerissen gefühlt, oder?
Das ist Wahnsinn. Also, ich habe auch was, ich glaube, das müsste ich jetzt, das habe ich natürlich jetzt nicht mehr noch irgendwie abgespeichert, aber auf Twitter habe ich was gesehen, so die Durchschnittszeiten, die Receiver gelaufen sind in den verschiedenen Jahren. Das war die schnellste Klasse seit 2000, also seit der das halt aufgezeichnet hat. Irgendwie.
Ja.
Also,
krass.
Verrückt. Verrückt.
Ja.
Klar, wir haben es ja auch, also, das heißt klar, nee, es ist ja sogar so, dass das jetzt nicht diese Klasse ist, wie letztes Jahr war ja die mit den ganzen Kleinen.
Ja.
Jetzt gibt es ja sogar große Receiver. Also sei das jetzt ein A.D. Mitchell, ein Legette, ein Odunze, die haben ja alle sogar noch, Brian Thomas, selbst Tess Walker mit 6'1, also die sind ja alle über 6 Fuß groß. Und die sind trotzdem einfach rattenschnell. Also das ist Wahnsinn.
Also wir können vielleicht mal, das ist vielleicht einfacher, mal mit den Enttäuschungen so ein bisschen anfangen.
Okay, ja.
Oder?
Aber die sind schwer zu finden, ja. Also wer ist für dich eine Enttäuschung überhaupt?
Also ich würde jetzt zumindest mal Troy Franklin nennen.
Ja, okay, ja.
So der deutlich... also nicht deutlich kleiner, aber etwas kleiner, etwas dünner, also schmaler, dünner, war gut, 40 war gut, das war auch erwartbar.
Aber im Vergleich zum Rest jetzt, also er war schon irgendwie der langsamste halt, gell?
Ja, und
so,
das hätte man halt bei ihm auch nicht gedacht. Ne,
nee, eben.
Nicht gedacht. Nee, und auch der hier, wie heißt denn das, Shuttle? Gauntlet Drill. Da war er wohl auch extrem langsam. Also,
das ist dieses Ding, wo sie da die Bälle fangen, ne?
Richtig, genau. Du
so,
das Feld läufst und fängst die Bälle. Und da war er auch sehr, sehr langsam. Also, ich meine, gut, kann man jetzt halten, von was man will. Aufgrund dessen würde ich jemanden absolut runterstufen oder so. Aber also, wenn es einen Verlierer bei den Receivern gibt, dann wäre das für mich hier von den Nennenswerten eher Troy Franklin. Es ist auch kein Totalausfall, ne? Also das muss man auch festhalten.
Klar.
Genau.
Aber trotzdem, ich meine, die einzigen Verlierer sonst wären ja Harrison und Neighbors, die irgendwie nicht getestet haben, aber die haben es auch null nötig gehabt. Also die sind einfach so fest als, also Harrison ist absoluter safe Top, der erste Pick, der nach den Quarterbacks geht.
Ja.
Ich kann mir da gar nichts anderes vorstellen, und Neighbors müsste eigentlich auch Top 5, sehe eigentlich auch nicht, dass er aus den Top 5 fällt.
Also ich habe gerade eben nochmal einen PFF-Mock gelesen, da gingen drei Quarterbacks, dann drei Receiver hintereinander.
Ja.
Also das wäre komplett wild, ne, wenn wir das hätten.
Ja.
Also Das wäre schon krass.
Ja, so, aber das würden wir natürlich auch gerne nehmen, ne?
Du, also es ist ja nicht mal auszuschließen dieses Jahr, dass wir eine Top 10 ohne Defender haben.
Ja, weil da so die absoluten Super Prospects fehlen.
Ja,
Es ist
also.
halt eine bombige Tackle-Klasse. Es ist wirklich eine super Receiver-Klasse. Es ist eigentlich auch eine gute Quarterback-Klasse. Und ja, und dann das sind halt die ganzen High-Value-Positionen irgendwie. Dann hast du noch Bowers so als wie soll man sagen, nicht High-Value-Position, aber so als Prospect eben auch eine offensive
Unicorn.
Waffe, so, ne? Genau, ja. Und da auf der anderen Seite, es gibt nicht diesen Super Edge, es gibt nicht diesen Super Cornerback, der irgendwie Top 5 gehen sollte. Deswegen, ja, who knows, wann der erste Defender vom Board geht.
Also ja, realistisch, also es ist ja so nicht unrealistisch, dass wir vier Quarterbacks, drei Receiver, ein Tight End, einen Offensive Tackle oder vielleicht auch mehrere Offensive Tackle und
Ja.
dann halt 10, vielleicht, ja, mal gucken, also vielleicht zwei, sagen wir einfach mal zwei Tackle sehen in den Top 10,
Ja.
ne? Also das
Naja.
ist nicht weit hergeholt.
Ja,
Also ich
so ist
glaube,
es.
irgendjemand wird
Echt spannend.
reinsneaken, ein Defender wird reinsneaken, glaube ich,
Ja,
aber
wahrscheinlich schon. Aber
sonst,
trotzdem.
ja.
Ja. Krass. Ja, absolut. Also, das ist schon spannend. Gut, aber dann können wir jetzt so zu den positiven Geschichten der Combine bei den Receivern gehen. Und ich weiß nicht, starten wir einfach mal mit Worthy so. Also klar, das war jetzt sicher nicht das irgendwie, das ist jetzt nicht unser perfekt, das ist nicht das perfekte athletische Profil, das der Mann hat. Er wiegt halt nur 165 Pfund. Aber ich meine, Alter, er hat halt einfach den 40-Rekord gebrochen mit 4-2-1 und ich meine, das ist einfach crazy.
Ja, absolut. Also, also Worthy kann man darüber sprechen. Worthy war am College echt auch früh produktiv.
Ja.
So, man, diese Schnelligkeit, also klar, dass er jetzt den 40-Rekord bricht, hätte ich jetzt nicht drauf gewettet, aber
Ja.
dass er schnell ist, das wusste man halt, ne? Also,
Ja.
dass er vielleicht 4, 3, 5 oder so läuft, hätte ich schon gedacht. Aber wie gesagt, dass er natürlich den Rekord bricht. Ja,
Das ist
am
krass.
Ende, wie gesagt, er ist halt, das Ding ist halt im Vergleich auch zu anderen schnellen Receivern, die wir bislang in der jüngeren Geschichte hatten, ne, so Ruggs oder John Ross oder keine Ahnung, ich weiß nicht, sonst fällt mir jetzt im Moment keiner ein. Er war halt auch produktiv am College. So, und das ist halt, das muss man halt schon erwähnen. Ja, Size und Gewicht ist halt nicht gut. Aber also ich würde ihn jetzt, wenn ich ihn comparen sollte, vielleicht am ehesten mit Marquise Brown comparen. So. Das
Ja.
wäre jetzt weißt du, er ist anders heißt, schnell Speedstar, so und auch produktiv am College. Also es war Brown ja auch, glaube ich, soweit ich es in Erinnerung habe.
Ja.
Mit Rattler, glaube ich, bei Oklahoma. Ja, und deswegen, also wäre das so meine Comparison und ich glaube, also ich weiß nicht, vielleicht nimmt ihn ein Team sogar in Runde 1 jetzt. Also Speed ist ja immer so eine Sache. Da fahren die Teams ja auch voll drauf ab.
Ja.
Und vielleicht schafft es irgendwie so Ende erste Runde 1 Ende
Ja.
Runde 1 gedraftet zu
Ja.
werden. Und ja, dann muss man halt schon, also ein First Round Receiver muss man halt schon relativ früh nehmen, ne?
Ja, ich muss sagen, dass mich deswegen, also das echt, ich finde es echt schade, dass er jetzt so krass abgeliefert hat, weil er war mein Wide Receiver 4. So dieses halt so, nach diesem Tier war er mein Kandidat, den ich da glaube ich am liebsten genommen habe. Und der für mich schon so, ich habe ihn schon so als den Value Pick des Drafts irgendwie gesehen. Er dachte, hey, genau das, was du sagst. Immer produktiv gewesen am College. Auch wenn du seine, und man muss ja sagen, wer waren seine Quarterbacks? Wir haben ja gedacht,
Yours.
wow, Quinn Ewers, super Pro. Am Ende, Quinn Ewers wahrscheinlich einfach Trash. So,
Ja,
das ist
mal
halt,
gucken, aber
ja,
ja.
also. Sieht
Next
schon
year.
viel auch irgendwie danach aus, ne? Und er hatte ja nicht, ich weiß gar nicht, wer war ein Quarterback, als er Freshman war. Ich weiß das gar nicht mehr, wer vor US Starter bei Texas war.
Der Ellinger?
War das Ellinger? Ja,
Also
okay.
ist das erst, ist das Also kann sein.
Kann gut sein, kann gut sein.
Ich glaube, das war der Starter bei
Ja,
Texas.
okay. Also, dann siehst du, das ist halt jetzt auch keiner, der ist sicher für einen College Quarterback nicht schlecht, ne? Also, das will ich auch nicht sagen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass der da die Sterne vom Himmel spielt und dass du sagst, wow, okay, Sam Ellinger made Xavier Worthy.
Nee, oh, nee, ich muss mich verbessern. Das war ja dann 2021, richtig?
Ja.
Das war dann Hudson Card und Casey Thompson haben das gesplittet. Also
Alles klar.
Casey Thompson, ich weiß gar nicht, der spielt jetzt Oklahoma anscheinend. Ja, genau. Also Ellinger war 4 Jahre vorher bis 2020
Okay,
einschließlich
ja.
und dann 21, 22, 3. Ja. Ja,
Ja, und Hudson Card, ja.
der hat 2 Spiele gemacht auch. Also Casey Thompson war da schon der Starter, also wirklich niemand
Ja, ja,
Nennenswertes.
ja, ja.
So. Ja.
Also, und da hat Worthy hat immer produziert. Und auch wenn er seine True Freshman Season dann nicht irgendwie so weiter fortführen konnte, zwar so extrem, einfach auch von der Dominanz in seinem Team her, aber war echt immer gut und ja, finde ihn deshalb wirklich gut. Und jetzt klettert er natürlich in den Rankings.
Ja, also wenn er NFL First Round Pick ist, wird er auch also Rookie Draft First Round Pick sein, nehme ich an.
Ja, ich glaube, dass das sowieso jetzt ist, ehrlich gesagt. Also Rookie
Ja,
Drafts.
sehr, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ja.
Gut, dann sei ja ansonsten würde ich mal zu den Spielern gehen, die man, glaube ich, als ja so hier, wenn man so Richtung Size, Speed Kombi geht, wer hat da am krassesten überzeugt? Brian Thomas, den ich schon in die Eingangsfrage mit reingenommen habe. Er ist fast 6'3 groß, 209 Pfund schwer und läuft eine 4'3'3. Das ist crazy. Und A.D. Mitchell von Texas, 6'2 groß, 205 Pfund schwer und läuft eine 4'3'5. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, das ist wirklich krass. Und gut, ich muss sagen, ich habe bei beiden so ein bisschen, klar, also bei beiden gibt es einfach so, ja, Red Flags oder gibt es halt Bedenken. Einfach was die Production am College angeht. Wie sehr lässt sich das auf die NFL übertragen? Athletisch sind sie auf jeden Fall mal sehr beeindruckend. So viel ist sicher.
Ja, ich glaube tatsächlich, also die Top 3 Receiver sollten eigentlich, glaube ich, relativ klar sein. Und wenn man für mich kommt dann so ein Tier, ich sag mal, von wahrscheinlich 4 Receivern im Moment, würde ich mal sagen. Das umfasst halt eben Worthy,
Ja.
umfasst Brian Thomas, umfasst A.D. Mitchell jetzt, den muss man jetzt ja auch nennen. Und Keon Coleman. Das sind so die 4, die für mich kommen. Und ich glaube, dann werde ich die auch echt dann ranken, wenn der Draft war, nach wie viel Draftkapital und was für Landing Spot, ne?
Ja.
Einfach auch.
Ja.
Und ich glaube, da so werde ich an die Sache rangehen. Ich mag die eigentlich alle.
Ich finde, alle haben einfach Potenzial. So,
Ja.
alle haben ihre, ja, Vorteile und Schwächen. Keon Coleman hatten wir jetzt noch nicht genannt hier. Der ist halt 6'3 groß, 213 Pfund schwer, recht explosiv. Auch hier fehlt der Longspeed. Ist eine 4'6'1 gelaufen. Das ist aber auch nicht das, wie er am College gewonnen hat. Das war
Nee.
völlig klar, dass er nicht der
Ja.
Burner ist.
Ja, also das war jetzt auf jeden Fall die Zeit, die man vielleicht auch erwartet hat. So,
Ja,
das ist
ja,
einfach
ja.
so, ja.
Ganz klar. Also Drake London hatte ja damals nicht getestet, in weiser Voraussicht, aber ich glaube, dass der ähnlich getestet hätte.
Der war,
So,
glaube ich, auch
das könnte ich mir
verletzt noch,
vorstellen.
ne? Der kam von der Verletzung zurück und hat dann gesagt,
Ah, ja.
nein.
Ja, okay,
Ich
ja,
darf
das
halt mal
ist
nicht.
ja. Aber ich glaube, dass also Drake London ist auch keiner, der mit Speed gewinnt und nichtsdestotrotz funktioniert das in der NFL ganz hervorragend. Der hat natürlich auch deutlich besser produziert als Keon Coleman am College, muss man auch sagen. So,
Ja,
das
wobei
ist
Coleman auch schon recht produktiv war, finde ich. Und
ja, aber
also
er hat
bei
schon,
Coleman
also
finde ich, Bei Coleman sieht man auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie er in der NFL gewinnt, so
Ja,
finde
ja,
ich.
ja,
So,
ja.
und das ist,
Auf
ne,
jeden Fall.
also Speed ist schön zu, nice to have immer bei Receivern, aber viele Elite-Receiver waren auch nie die schnell, sind auch nicht die schnellsten Receiver der
Ja,
NFL.
ja.
Und ich glaube einfach, bei Coleman ja, sind die physischen Voraussetzungen einfach da, um stark ein NFL-Receiver zu sein. Kann das basten,
Ja.
das Profil, absolut. Ne? Und,
Ja.
aber das sehe ich auch bei allen anderen drei, die ich gerade genannt habe, in dem Tier. Jeder hat einen Weg, wirklich ein Star zu werden, aber jeder hat auch einen Weg, praktisch zu basten. So,
Ja,
und
ja.
da muss man einfach sein. Wir reden hier am Ende von wahrscheinlich mit eher Late First Roundern, die man ausgibt, um diejenigen zu draften. Und das sollte man wahrscheinlich auch dann riskieren.
Genau. Ansonsten vielleicht noch ein Kandidat, der auch, also auch krass getestet, zu 21 Pfund schwer, 439, Xavier Leggett, Wide Receiver von South Carolina. Der hatte ja so auch diesen berühmt-berüchtigten Fifth-Year-Breakout. Da bin ich, so was das Profil angeht, raus, aber der wird auch günstig sein, muss man auch sagen. Also für das, was er für eine gute letzte Saison gespielt hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein NFL-Team ihn relativ früh draften wird. Und dafür wird man in Rookie-Drafts nicht viel bezahlen müssen. Also.
Ja, du wirst ihn wahrscheinlich Ende der zweiten Runde irgendwo
Ja, glaube
bekommen.
ich auch. Ja.
Und je nachdem, wo er dann landet, sollte man da, glaube ich, den einen oder anderen Shot drauf werfen. Ich würde ihn jetzt nicht mit jedem Zweitrunden-Pick, den ich habe, draften so und 10 Shares nachher haben wollen. Aber so 3, 4 Leggett-Shares würde ich schon gern haben wollen.
Nee, also das kann man auf jeden Fall mal probieren und muss man halt gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich glaube, vielleicht noch zwei Slot-Kandidaten, die man hier noch mit nennen kann, die auch in den Kategorien dann erwartbar gut getestet haben. Ricky Pearsall, ich weiß gar nicht, schreibt man Pearsall aus?
Pearsall.
Pearsall, Ricky Pearsall und Ladd McConkey von Georgia. Ja, eben. Das sind jetzt nicht die athletischen Freaks sozusagen, aber Pearsall hat tatsächlich, also 42 Inch Vertical ist natürlich schon krass für so ein klein, also ja, so klein ist der ja gar nicht, aber für so ein Slot-Guy, zumindest ich sehe ihn im Slot, ich weiß gar nicht, ob das allgemeine Ding
Ja,
ist.
glaube schon. Ja, glaube schon, es gibt von ihm auch so dieses Highlight, diesen Highlight-Catch,
Ja,
wo er über, auch aus dem
das
Slot
ist so
einhändig
krass, ne?
da das Ding aus 50 Meter Höhe runterfischt. Also da, ich glaube, da, das ist auch im Spiel verifiziert, dass er
Ja,
hochspringen kann.
ja, ja.
Also, ja.
Aber die zwei, also wirklich ganz spannend. Bin auch hier gespannt, wann, was die für Draftkapital bekommen. Aber könnte zweite Runde auch werden. Und ja, also ich glaube, dass die Receiver-Klasse wirklich für uns super gut wird, was Draftkapital angeht. Da
Ja.
Top 50 Picks wird's hageln.
Glaube ich auch, glaube ich auch. Und ja, diese Slot Receiver halt sind halt, also die kann man mitnehmen irgendwo in der, also spät in der zweiten Runde, auch in dieser
Ja.
Range, wo auch ein Leggett geht. Vielleicht, also ich kann mir auch beim McConkey am Ende vorstellen, dass man ihn nicht mehr so spät bekommt, weil der Hype gefühlt schon ein
Ja,
bisschen wächst bei ihm. So, aber also ich nehme lieber die anderen, weil wenn die ausbrechen, dann hast du halt Leute, die wirklich auch Top 10 Dynasty Receiver werden können. Wenn Pearsall oder McConkey ausbrechen, weiß ich nicht. So, also Slot ist halt immer, so dieser Typ Slot Receiver ist halt immer so ein bisschen gecapped, was so Dynasty Value betrifft, ne?
ja, das ist schon schwierig. Die dürfen halt nicht so oft auf die Bank. Ne? Die
Ja.
müssen. Du musst in Two Receiver Sets aufs Feld kommen. Das ist schon wichtig und ja, schwierig vorstellbar, dass entweder Pearsall oder McConkey das schaffen.
Ja, wie gesagt, da müssen sie schon wirklich in der Offense, was ich, wenn jetzt einer nach New England geht oder so, wo eh niemand ist, dann
Ja.
wäre da zumindest ein Pass, ne? Also
Ja.
schauen wir mal.
Ist. Gut, sonst hast du noch Receiver, die du nennen möchtest?
Nö, ich glaube, wir haben jetzt alles Relevante genannt.
Also, Odunze, sorry, den habe ich, glaube ich, ein bisschen übersprungen eigentlich, weil eh klar, aber sollte man vielleicht ihm trotzdem doch nochmal Credit geben, sehe ich gerade. Natürlich krass, also 6,3 fast groß, 212 Pfund schwer, auch eine 4,45 gelaufen, auch die anderen Tests soweit, also wirklich gut. Der Typ ist schon einfach auch krass. Hat man natürlich aber auch im College gesehen, also ist jetzt nichts Überraschendes.
Nee, also ich finde es krass, dass er halt getestet hat und auch so gut getestet hat.
Ja,
Also
ja,
ja, hat sich selber auf jeden Fall nicht geschadet. Aber
ja.
ich glaube, wenn er selber Zweifel gehabt hätte, hätte er es auch gelassen.
Ja,
Also dementsprechend
garantiert,
war
garantiert.
er sehr überzeugt und hat es auch bestätigt, ja.
Genau, dann glaube ich, können wir rübergehen zu den Tight Ends. Das ist jetzt relativ schnell erzählt, die Geschichte. Brock Bowers, ich weiß gar nicht, hat der eigentlich irgendwas getestet? Den habe ich nämlich gar
Glaube nicht.
nicht vergessen.
Also
Hat sich.
ein
Ja,
vielleicht
sorry.
zum Übergang von Wide Receiver zu
Ja,
Tight End.
da habe ich gleich bei Tight End.
Achso, hast du schon bei Tight End,
Ja,
ja, genau.
ja.
Also Johnny Wilson hat
Ja.
als Receiver getestet und er hat auch Receiver im College gespielt, aber der ist halt riesig, glaube ich, 6, ja, 6, 6, 3, also der ist über 6, 6, 6 groß, wiegt 231. Wenn der noch mal ein paar Pfund drauflegen kann und dann so Receiving Tight End in der NFL spielen kann, dann, also ich glaube, ich würde mal schätzen, als Tight End sind seine Werte bestimmt, also hat er bestimmt einen sehr, sehr guten RAS, also auch als Receiver hatte das, aber denke mal, da wäre es noch mal besser. Und dementsprechend, mal gucken, das ist so ein richtiges Project halt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er eine Zukunft als Receiver hat unbedingt, aber vielleicht eher als Tight End.
Also ich habe ihn hier, ich habe den Ross als Tight End laufen lassen. Es war gar nicht so krass.
Aber er
Es
beleuchtet,
ist,
ne?
ja, es ist, ich glaube sogar, ich kam so das gleiche raus, es kam 988 raus.
Ah, okay,
Was
ja
kommt
gut.
als Receiver raus? Ich glaube auch war eine 98 irgendwas, oder?
Mein 94 oder 92 oder irgendwie
Ah, 90,
sowas war
okay,
es,
ja
ja.
gut, okay, ja. Also genau, er ist halt sehr leicht mit 231. Gehört er halt so zu den nie, also zu den Sch ja, wie sagt man, zu den Titans unteren 5% Bereich, was das Gewicht angeht. Ganzer Rest natürlich dann für Titans absolut Elite. Und ja, ist ein total spannender Spieler. Also, das ist jemand, wenn du vorhin überlegt hast, könnte ja sein, dass man nimmst du Ladd McConkey oder nimmst du Johnny Wilson? Und da würde ich immer Johnny Wilson nehmen, glaube ich, so als Wildcard, denn wenn der als Receiving Tight End hittet, dann ist das natürlich wunderbar.
Aber ich glaube, Johnny Wilson wirst du auch viel später bekommen im Rookie
Kann
Draft.
sein, kann sein.
So, also ich glaube, mit McConkey reden wir nachher über einen Zweitrunden-Pick im NFL Draft und Wilson eher einen Vier-, Fünf-Runden-Pick oder
Meinst du
so.
so spät,
Ja,
echt?
glaube ich schon. Ja. Also bei allem,
Okay.
was man so hört, weiß ich nicht. Also es ist
Das
halt
muss
ein
ich.
Project auch, ne? Also ich glaube, für ein NFL-Team ist das auch eher so ein Coin-Toss, wo du mal sagst, okay. Den probieren wir mal in der Rolle aus, aber
Aber der hat doch eigentlich am College auch ganz gut produziert, so.
ja, aber also wie gesagt,
Nein?
alles, was ich so gelesen und gehört
Okay,
habe,
ja.
war eher so skeptisch, ob der früh geht.
Okay, ja gut.
Aber
Ist
wir
halt
wissen es nicht.
wahrscheinlich, er war halt nicht besonders oft am Feld wahrscheinlich. Also einfach die Total Stats sind tatsächlich, sehe ich hier jetzt nicht der Wahnsinn. Knapp 900 Yards 2022, aber hey, mein über 3 Yards per Route Run, dann nochmal über, also 2,42 Yards per Route Run. Also war wirklich also er war produktiv, wenn er aufs Feld kam. Zumindest das sei ihm sozusagen gegönnt. Aber natürlich, er hat jetzt nicht den Kyle Pitts-Hype, da gebe ich dir komplett recht. Er ist halt auch 20 Pfund leichter als Kyle Pitts war. So, um den Dreh rum zumindest. Vielleicht auch nur 15, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Kyle Pitts auf die Waage gebracht hat.
Ja, also ich glaube, das Gewicht, also ich sag mal von 2,31 in der Offseason so auf 2,40 hochzukommen, ist schon möglich, ne? Also das ist jetzt, also so wenn ein Team ihn draftet, sagt, pass mal auf, du wirst jetzt Tight End und er trainiert, baut halt nochmal ein bisschen Muskeln auf, ein bisschen Fett dazu wahrscheinlich auch. So, dann passt das schon. Ne? Also dann kann man ihn schon spielen. Und ich denke mal, wenn Redshirten, die ihn sowieso dann ein Jahr.
Ja, also wenn du die Transition machen willst, dann wird das ein bisschen dauern. Gebe ich dir auch recht. Gut, dann gibt es natürlich, da Brock Bowers, wie gesagt, nicht getestet hat, er sich dem Ganzen entzogen hat, mit Sicherheit aus gutem Grund, und das war, das alles andere wäre fatal gewesen. Haben wir mit Jatavion Sanders, ja noch so den zweiten Tight End, der Top 50 Consideration hat im Draft. Und er wird da ziemlich sicher gehen, oder ich bin mir relativ sicher, dass er Top 50 gehen sollte. Aus Texas, also von Texas. Solide, würde ich sagen. Was wir da
Ja, hat sich jetzt damit nicht geholfen, glaube ich, aber hat sich auch nicht richtig geschadet. Also alles im Rahmen
Ja.
und ja, also ich glaube,
Genau.
neutral kann man
Ja,
sagen.
denke ich auch. Ansonsten gibt es noch, also es gibt natürlich auch wieder so einen spannenden Kandidaten mit Theo Johnson, Tight End von Penn State, der einfach einen komplett absurden RAS, also oder eine komplett absurde Combine hingelegt hat. Knapp 260 wiegt der Mann und läuft eine 4,57, ist 6,6 groß. Das ist halt jetzt wieder so dieser eine Typ jedes Jahr. Keine Ahnung, ob der Mann Football spielen kann, ne? Das weiß ich einfach nicht.
Ja, glaube ich tatsächlich schon, weil also Theo Johnson ist also auch aus Devi-Kreisen und ist schon lange ein Begriff. Also der muss auch, ja, der war jetzt 4 Jahre bei Penn State.
Ja.
Ich glaube, hat immer mit Verletzungen zu kämpfen und so. Also ja, also ich glaube schon, dass der auch Football spielen kann.
Er hat halt gut, aber das mag auch an Penn State liegen. Die haben doch auch irgendwie immer wieder so physische Freaks, die bei ihnen aber irgendwie komischerweise nicht genutzt werden oder die Production irgendwie nicht rausbekommen. Muss man mal sehen. Also auf jeden Fall auch ein Kandidat hier so Rookie Draft, vierte, fünfte Runde, wenn ihr sagt, hey, ich habe auch keinen mehr, was weiß ich, dass ihr den Namen schon mal gehört habt, Theo Johnson, wenn der im NFL Draft selbst auch spät geht, selbst wenn der ein Fünftrunden-Pick ist, den Mann kann man halt einfach mal probieren. Wir haben es ja jetzt bei ja, Tucker Kraft zum Beispiel aus Green Bay gesehen, war glaube ich ein Sech war der ein Sechstrunden-Pick letztes Jahr? Oder ging der, oder war das ein Drittrunden-Pick? Ich
Einer,
glaube,
haben die nicht zweite und dritte Runde
ja, ich glaube,
gedraftet oder
genau,
so?
zweite, dritte war es, nicht
Ja.
zweite, sechste. Ja, ich glaube so.
Oder zweite, vierte? Na, ich weiß nicht genau, aber ja.
Also ich sage so, wenn Drittrunden-Pick war, genau. Wenn du, es kann immer mal sein, so diese physischen Specimen, dann auch, wo die Teams late im Draft einen Shot drauf nehmen, kann man auch in Rookie Drafts einfach late einen Shot drauf
Ja.
nehmen oder vom Waiver holen vielleicht, who knows.
Ja, und vielleicht sagt sich auch ein Team, wir draften ihn früh, ne? Also, und auch gerade
Vielleicht.
Tight End Production am College muss man auch nicht überbewerten. Es ist halt einfach, es hat die Vergangenheit gezeigt. So, und deswegen, also schauen wir mal, was das wird.
Ja, bin ich auch gespannt. Ansonsten kann ich natürlich nicht ohne meinen persönlichen Liebling Jaheim Bell rausgehen. Ist ja klar. Bei dem bin ich einfach gespannt, ob irgendein Team es schafft, für ihn irgendwie eine Rolle so zu erfinden. Wird sicher kein Fantasy. Weiß ich nicht, so ein Top-Producer. Ich denke eher, dass das so eine, ja, so eine, keine Ahnung, so eine Gadget-Rolle wird in der NFL. Aber ja, man sieht, athletisch hat er was im Köcher, aber natürlich mit 6'2", 241. Das wird keine klassische Tight End-Rolle, so viel ist klar.
Nee, aber das war ja auch irgendwie nicht erwartbar, ne?
Das
Also
war
richtig.
klar, dass da.
Ja. Ansonsten haben wir noch sehr gut getestet, noch der liebe Tip Ryman. Und ich glaube, das Beste an ihm ist die Story, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass er nicht an Vögel glaubt. Also Vögel, er meint, dass Vögel quasi auf Stromleitung aufgeladen werden per Batterie. Also ich glaube, also. Es ist immer wieder ein Knaller. Also ja, ich glaube, das meinte der auch ernst. Also
No
dementsprechend,
fucking way, Alter.
ja. Und der eine Linebacker hat ja
Tip Ryman, ich muss da doch kurz vorlesen, weil das so geil ist. Tip Ryman glaubt, dass Vögel Spionagedrohnen der US-Regierung sind.
so, okay, so weit ging es sogar. Na gut.
Ja, das ist so geil, Alter. Das ist der Hammer.
Ja,
Ja.
also entweder der Weg, um Aaron Rodgers Tight End zu werden, oder um in 3 Jahren das Kapitol zu stürmen. Also von
Oh
daher,
Gott.
ja, mal gucken, was es wird.
Genau, und was war mit dieser der Linebacker? Genau, was war denn das nochmal? Da
Der
gibt's
hat
auch
gesagt,
der.
dass die Erde eine Scheibe ist.
Ja,
War
klar, Flat
die
Earther,
Flat
den Stern.
Earth-Theorie.
Genau.
Ja.
Ja, die braucht's auch. Das ist.
Oh
Das
Mann,
ist.
ey.
Also, du musst dir mal vorstellen, ne? Die haben einen Uni-Abschluss. Ne? Das ist halt schon auch der
Ja.
sackteuer ist da drüben. Und ja.
Die Footballspieler, ich glaube, die haben zwar einen Stempel von der Uni, aber ich glaube, dass da einige sehr, sehr wenig Vorlesungen gesehen haben, wenn überhaupt jemals eine.
Das
Da bin
ist
ich
wohl klar.
sehr sicher.
Tyler Owens ist das
Ja.
übrigens, ne? Ja, genau. Der wird definitiv seinen Abschluss in Astrophysik gemacht haben. So viel ist klar. Das ist ja eigentlich zu geil, wenn er jetzt auch noch Astrophysik
Geografie
da gemacht
oder
hat.
so.
Ja,
Ja.
das muss ich direkt mal nachgucken nach der Folge, was Tyler Owens für Kurse belegt
Ja, und Tip Ryman war bestimmt Ornithologe,
hat. Ja, so viel ist sicher.
ne?
Ach du Scheiße, okay. Naja, gut. Wir werden sehen. Ich würde sagen, damit haben wir so ein bisschen die Combine auch behandelt. Also ich meine, spannend ist es ja schon immer wieder. Und cool zu sehen, dass auch wir, oder für uns ja einfach nur gut, das möglichst wenig reinsammeln. Wir
Ja.
wollen ja schon den Rookie-Hype, der soll ja auch angefeuert werden.
Ja.
Man will ja auch was, man will ja auch was, man will Picks verkaufen können oder auch selber an die Spieler glauben können, die man da draftet. Daher war diese Combine alles in allem definitiv gut im April, auch wenn es jetzt im Moment, wie gesagt, gar nicht so viel krassen Content kreiert hat, weil gar nicht so viel Kontroverses dabei war.
Nee.
Gut. Wunderbar. Will, dann würde ich sagen, danke an der Stelle an dich und ich würde sagen, wir hören uns in knapp 2 Wochen wieder. Euch allen Hörern ganz viel Spaß, gute Zeit bis dahin und ja, wir hören uns.
So machen wir es. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.